Gelobt sei der Herr. Liebe Geschwister, beim deutschsprachigen Werk nehmen wir gerade die apostolischen Briefe durch. Und wisst ihr, was einer der Vorteile ist, von dem, dass man das Wort hat? Man sieht durch den Gottesdienst durch schon eigentlich, was der Herr sprechen möchte. Wenn du dich vorbereitest fürs Wort mit Gottes Hilfe, dann weißt du ja schon, was du bringen willst. Und dann siehst du einfach schon, wie der Herr durch Brüdern spricht. Wisst ihr, liebe Geschwister, man wurde nicht fix eingeteilt. Ich habe mir diesen Brief mit Gottes Hilfe ausgesucht, weil ich gemerkt habe, dass mir der Herr daraus was gegeben hat. Und dann die beiden Brüder haben ein Gebetsanliegen gebracht. Einer spricht über Heiligung, einer spricht über Vertrauen. Und ich möchte mit Gottes Hilfe genau auch über diese zwei Punkte sprechen, weil es genau das ist, was ich glaube, was auch der Heilige Geist uns durch den Petrusbrief bringen möchte. Einer spricht über Bedrängnisse und dass es vielleicht manchmal ein bisschen komisch ist, wie Gott wirkt, aber dass wir auf ihn hoffen und auf ihn vertrauen sollen. Wisst ihr, liebe Geschwister, ich glaube, dass Gott auch Elim liebt, und es ist auch ein bisschen zu fürchten, wenn man sich denkt, der Herr ist in unserer Mitte, auch wenn man es nicht merkt, liebe Geschwister, und wisst ihr, der Herr ist hier und der Herr hat alles unter Kontrolle und der Herr will uns etwas Geistiges zu essen geben. Das nur mal so kurz als Einleitung. Ruben, möchtest du starten? Ja, bitte. Ich möchte am Anfang nur ein paar Eckdaten bringen über den Brief. Ein paar allgemeine Sachen, damit wir so ein ganzes Bild haben, worum es geht, in welcher Zeit er geschrieben wurde, damit wir es auch richtig auslegen können. Der Autor ist der Apostel Simon Petrus. Die Geschichte sagt, dass er nicht später als 68 nach Christus gestorben ist, unter der Herrschaft Nero. Man sagt so 65 bis 67 etwa gestorben. Er hat den Brief etwa im Jahre 64 geschrieben. Im Jahr 64, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, liebe Geschwister, Kaiser Nero war in Rom Kaiser, und im Jahr 64 ist dieser große Stadtbrand losgebrannt. Und was hat der Kaiser gemacht? Man sagt, dass er es eigentlich war, der diesen Brand angezettelt hat, und er hat sich einen Sündenbock gesucht und hat mit dem Finger auf die Christen gezeigt, und man sagt irgendwie, dass dann halt die Verfolgung begonnen hat. Er schreibt den Brief circa in dieser Zeit, 64 nach Christus. Der Empfänger, er schreibt hier in 1 Petrus, der erste Vers gleich, an Fremdlinge in der Streuung in Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien, Bithynien. Das waren Provinzen im damaligen Römischen Reich. Das Römische Reich hat sich über eine immense Fläche damals ausgestreckt. Diese Gebiete, das liegt in der heutigen Türkei, das sind nicht einzelne Städte, liebe Geschwister, Pontus, Galatien. Das ist nicht einfach wie Wien und Wiener Neustadt, das sind Gebiete. Und er hat dort diese Briefe hingeschickt. Man weiß nicht ganz sicher, wer diese Gemeinden gegründet hat, wo er die Briefe hingeschickt hat. Man weiß, dass am Pfingsttag aus Pontus, Galatien und Kappadokien, wir können das lesen in Apostelgeschichte 2 mit 9, dass am Pfingsttag aus diesen Gebieten waren Menschen in Jerusalem, vielleicht haben die das Evangelium dorthin getragen. Es spricht aber auch nichts dagegen, dass Petrus diese Gemeinden gegründet hat. Ich habe hier diesen Vers aus Galater 2 mit 11 angeführt. Ich weiß nicht, sieht man das eh? In Galater 2 mit 11 steht nämlich, dass Bruder Petrus in Antioch war. Ich habe da noch eine kleine Karte vorbereitet, damit wir das besser verstehen. Antioch ist nicht so weit weg von diesen Gebieten, und ich denke mir, wenn er keinen Bezug zu diesen Gemeinden gehabt hätte, ja, warum hat er genau dann in diese Gebiete das hingeschickt? Es ist nur meine Vermutung, dass Petrus dort in diesen Gebieten gewirkt hat. ihm zu Ohren gekommen ist, dass dort ein bisschen ein Problem war und er dann diese Briefe hingeschickt hat, aber wir können das dann eh weiter sehen auf der Landkarte. An wen adressiert sich dieser Brief? Hier steht zum Beispiel in 1. Petrus 2 mit Vers 10, euch, die einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid, und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Oder in 4 mit 3, wenn es steht, denn es ist für uns genug, dass wir die vergangene Zeit des Lebens nach dem Willen der Heiden zugebracht haben, indem wir uns gehen ließen, und dann am Schluss steht hier, in frevelhaften Götzendienst. Man nimmt an, dass Bruder Petrus diesen Brief zu Heidenchristen geschrieben hat, aber wieder, es spricht auch nichts dagegen, dass dort in diesen Gebieten, in diesen Gemeinden auch Judenchristen, gläubige Judenchristen waren, gemischte Gemeinden. Er schreibt einen Brief an Alte und an Junge, an Freie und an Sklaven, an Männer und an Frauen. Wir sehen das in den Passagen, beginnend von Kapitel 2 mit Vers 11 bis durchgehend. Er schreibt hier nämlich, dass man sich unterordnen soll. Er spricht über die Bedrängnis in der Gesellschaft, dann ihr Hausknechte, also die Sklaven. Und dann geht es hier später in Kapitel 3 um die Frauen, deren Männer nicht bekehrt waren, die dem Wort nicht gehorsam sein wollten. Nur so kurz am Anfang, dass wir wissen, an wen der Brief überhaupt adressiert ist. Genau. Wo war Petrus, als er diesen Brief geschrieben hat? Er schreibt nämlich am Ende seines Briefes, in Kapitel 5 mit Vers 13 steht so, es grüßt euch die Mitauserwählte in Babylon. Babylon. Es gibt hier Theorien. Man sagt es gibt diese Stadt in Ägypten, Babylon. Es ist nicht so sehr wahrscheinlich, dass er dort gewesen ist. Es hat keine große Signifikanz, aber es besteht die Theorie. Es gibt eine andere Theorie, dass man sagt, er war in Babylon, in Mesopotamien. Mesopotamien, das ist im heutigen Irak. Ihr wisst, die Juden, bevor Jesus Christus war, wurden ja aus ihrem Land weggeführt und einige sind nicht mehr zurückgekommen, einige sind dort geblieben und es besteht einfach die Theorie, dass Petrus in Babylon war, dort bei diesen von damals weggeführten Juden. Aber die beste Theorie ist, dass Babylon einfach nur ein Deckname, ein Synonym war für Rom. Warum glaubt man das? Er schreibt hier weiter in Kapitel 5 mit Vers 13. Es grüßt euch die Mitauserwählte in Babylon und Markus, mein Sohn. Dieser Johannes Markus, wenn wir in Kolosser 4 mit 10 schauen, er war auch dort bei Paulus. Und als Paulus in Rom war, war Markus dort. Und hier steht, dass Petrus diesen Brief geschrieben hat und Markus auch bei ihm war. Die Kirchenväter sagen, dass Petrus sein Leben geendet hat, verkehrt am Kreuz gekreuzigt in Rom. Und das ist mein Denken, dass Babylon ein Synonym einfach für Rom war. Also Petrus, als er den Brief geschrieben hat, war in Rom. Hier eine kleine Karte. Ich habe es ein bisschen abgeschnitten. Das Römische Reich hat sich im Jahr 117 nach Christus hatte es die größte Ausbreitung. Ich glaube, jeder sieht den Stiefel. Jeder weiß, wo Italien ist, wo Rom circa ist. Ich habe es jetzt dann eingekreist mit so einem Effekt, dass man sieht, wo er den Brief hingeschickt hat. Dort bei diesem Kreis, dorthin hat er den Brief hingeschickt. Das ist die heutige Türkei, liebe Geschwister. Und wenn ihr jetzt aufpasst, ich habe dann nochmal so einen Effekt eingeführt, so einen Punkt, der jetzt dann hinspringt, dass man sieht, wo Antioch war. Dorten war Antioch und dorten war Petrus. Und deswegen habe ich davor gesagt, dass es für mich Sinn macht, dass er irgendeinen Herzensbezug zu diesen Gemeinden, zu diesem Gebiet hat. Er war in Antioch und ihr seht, dieser rote Punkt dort, Antioch, ist nicht so weit weg von diesen Gebieten und deswegen dachte ich, dass es auch sehr wohl plausibel ist, dass er dort gewirkt hat. Was war der Motiv für den Brief? Ihr habt es vielleicht gelesen, es kommt sehr oft, sehr oft, liebe Geschwister, das Wort Leiden vor. Bis in den 60er Jahren des ersten Jahrhunderts hatte man im Christentum nicht wirklich Probleme mit dem römischen Staat. Unsere Geschwister, die Christen, waren damals noch ein Unterzweig des Judentums, und solange man sich irgendwie nicht gegen den Staat irgendwie aufgelehnt hat, hatte man kein Problem. Aber irgendwie ab den 60er Jahren wurden die Christen als eigene Religion, als eigene Sekte angesehen. Sie hatten einen wiederauferstandenen, verstorbenen Christus gepredigt. Sie haben ein kommendes Gericht gepredigt. Und sie haben von einer neuen Welt gepredigt, wo alles ganz anders wird. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, Nero hat einen Sündenbock gesucht und er hat mir den Finger auf die Christen gezeigt. Und in dieser Zeit, unter diesen Konflikten, schreibt er den Brief, und es kommt ganz klar hervor, sehr oft erwähnt er etwas an Leid, an Traurigkeit. Er beginnt schon, wenn ihr traurig seid in Versuchungen, gleich am Anfang. Sie wurden als Übeltäter bezeichnet. Sie wurden gekränkt, warum? Weil sie was gestohlen haben, weil sie jemanden ermordet haben. Sie wurden gekränkt, weil sie an Jesus Christus geglaubt haben. Es gab Mischehen, wie ihr vielleicht wisst, in Kapitel 3 ist über die Frauen die Rede, deren Männer dem Wort nicht gehorchen wollen. Was kann man sich darunter vorstellen? Schwestern, Frauen, die sich bekehrt haben, aber deren Mann einfach nicht wollte und vielleicht eine kleine Verfolgung zu Hause war, und auch das war ein Problem, und er spricht es an. Es steht dann auch, dass weil man die Gerechtigkeit auslebt, gelitten hat, einfach weil man so leben wollte, wie Gott es gesagt hat, weil man vielleicht gesagt hat, ich gehe nicht und verbeuge mich nicht vor irgendwelchen Götzen, ich will gerecht leben, ich möchte Christus folgen, und deswegen haben sie wahrscheinlich auch gelitten. Sie wurden gelästert und geschmäht um Jesu Willen, einfach weil sie an einen wiederauferstandenen Christus geglaubt haben. Das sind so die Motive, warum er den Brief überhaupt geschrieben hat, wo er war, wo er den Brief hingeschickt hat. Nur so ein paar Eckdaten, wisst ihr. Den Brief kann man grob in zwei Gedanken einteilen. Grob. Das erste, was er ihnen sagt, wie müsst ihr denken? Er schreibt ja den Brief, und vielleicht ist irgendjemand zu ihm nach Rom gegangen und hat ihm gesagt, hey Petrus, das und dies sind die Probleme. Er wusste, was los ist, und er schreibt ihnen deswegen, ihr müsst euer Denken ändern. Ihr dürft es nicht einfach nur jammern, Gott benutzt diese ganze Bedrängnis, ihr müsst auf Gott vertrauen, setzt eure Hoffnung drauf, ihr müsst anders anfangen zu denken. Und den zweiten Gedanken, den er ihnen schreibt, wie sie sich verhalten sollen in diesen ganzen Bedrängnissen. Und bei dem, wie sie sich verhalten sollen, sieht man das ganz schön auch, wenn ihr mit diesen beiden Gedanken den Brief durchgehen wollt, mit Gottes Hilfe werdet ihr das sehen. Sein zweiter Gedanke ist, wie man sich verhalten soll. So wie es vorhin Bruder Michi schon erwähnt hat, in Kapitel 1 mit 22 ist dort die Rede, die ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt. Dort steht von der Bruderliebe. Er spricht von der Beziehung untereinander, wie sie sich untereinander verhalten sollen in dieser Bedrängniszeit. Und dann spricht er auch noch, wie sie sich verhalten sollen gegenüber denen, die ihnen Leid antun. Und wisst ihr, wenn man es noch einmal komprimieren möchte, wenn man es noch einmal kleiner machen möchte und sagen möchte, was hat er ihnen gesagt, dann hat er ihnen im Prinzip eigentlich nur das gesagt, seid wie Jesus. Verhaltet euch wie Jesus einfach in diesen Zeiten. Er hat ihnen gesagt, wie sie denken sollen und wie sie sich verhalten sollen. Liebe Geschwister, ich weiß nicht, das erste Wort, was in diesem Brief vorkommt, ist sein Name. Und ich dachte mir, es ist vielleicht gut, eine kleine Motivation für uns, weil wir denken uns, klar, die Apostel sind durch diese schwierige Zeit durchgekommen. Aber der Herr hat mir schon zweimal gesagt, und ich falle immer noch in die gleiche Grube. Klar, die Brüder da vorne, die predigen, das sind die Starken, aber ich fühle mich so schwach. Liebe Geschwister, ich wollte nur eine kleine Ermutigung bringen, einen kleinen Auszug über das Leben dieses Mannes bringen und was Gott aus einem Menschen gemacht hat, der sich in ihn völlig vertraut hat. Die Bibel sagt uns, dass der Apostel früher Fischer war in Galiläa. Sein Name war Simon. Wir können das lesen, ich habe die Verse angeführt. Jesus Christus beruft ihn, folge mir nach. Petrus lässt alles liegen, lässt seinen Fischerdienst. Er hatte nicht viel Ausbildung, auch wenn du vielleicht auf dich schaust und denkst, ich bin so schwach, ich habe nicht so viel Wissen. Er war Fischer, er hatte auch nicht so viel. Aber er hat einfach alles liegen lassen. Jesus, als er ihn gesehen hat, hat gesagt, ab jetzt heißt du nicht mehr Simon, ab jetzt heißt du Kephas, was so viel bedeutet wie ein Stein. Was so viel wie auch hin bedeutet, wenn ich mit dir fertig bin, Petrus, wenn ich mit dir fertig bin, Simon, dann hast du ein festes Verhalten. Du bist nicht mehr dann selbstsüchtig, impulsiv. Du weißt nicht mehr, du wirst ein festes Verhalten haben. Das deutet es darauf hin. Er war der Sprecher der Zwölf. Es gibt mehrere Exemplare bzw. Vorkommnisse in der Bibel, zum Beispiel, wo er einfach aufsteht und sagt, Herr, wir haben alles verlassen. Nicht irgendwer der anderen Elfer gesprochen, er hat den Mund aufgemacht. Als Jesus in die Mitte gefragt hat, wer glaubt ihr, dass ich bin? Petrus hat den Mund aufgemacht. Er war immer der zu schnell den Mund aufgemacht hat. Er hatte aber auch das Privileg, dass Jesus ihn in diesen inneren Kreis genommen hat. Ihr wisst, es waren 70 Jünger. Von den 70 Jüngern hat Jesus sich 12 genommen. Und innerhalb der 12 gab es noch einen inneren Kreis, die 3. Zum Beispiel, als sie nach Gethsemane beten gingen. Jesus ging mit den 11 dorthin. Er hat gesagt, setz dich hierher. Und was hat er weitergemacht? Er hat zu Petrus, Jakobus und Johannes gesagt, kommt's mit. Petrus hatte dieses Privileg einfach, mit Jesus zu leben. Aber er hatte auch Schwächen. Wie ich schon vorhin gesagt habe, er war sehr impulsiv. Er hat gesagt, wenn auch alle Anstoß nehmen an dir, ich nicht, ich sicher nicht. Aber auch nach seiner Bekehrung, vielleicht könnt ihr euch erinnern, dort in Galater, als Paulus schon bekehrt war und zu ihm hinkommt und ihn zurechtweist, weil er dort ein wenig geheuchelt hat. Oder in der Apostelgeschichte, wo er beten war und er hatte diese Vision und Gott sagte ihm, schlachte und iss. Und was macht er? Er sagt, Gott, ich mache das sicher nicht. Er hatte auch Schwächen, liebe Geschwister. Aber wisst ihr, was er gemacht hat? Und das hat mich irgendwie wie so sehr beeindruckt. Das hat mich von diesem Mann irgendwie so überwältigt. Er hatte ein Herz für Jesus. Er hat sein Leben lang nie vergessen. Ja, er hat den Herrn verleugnet, ja. Aber als Jesus ihn dann gefragt hat, und das ist das Wichtigste, Petrus, liebst du mich? Ich denke mir, er hat das irgendwie sein Leben lang nicht vergessen. Jesus ist nicht zu ihm hingekommen und hat gesagt, weißt was, eigentlich wollte ich dich zum Pastor machen. Tut mir leid, ab jetzt kannst du vielleicht nur noch das Geld zählen. Das hat er ihm nicht gesagt. Er hat nicht zu ihm gesagt, Petrus, weißt du was, die nächsten 3 Jahre möchte ich dich bei der Gina beim Abendmahl gar nicht sehen und 3 Jahre sitzt du bitte in der letzten Reihe. Er hat ihm nur gesagt, Petrus, ich habe nur eine einzige Bedingung, liebst du mich? Und ich denke mir, irgendwie hat ihm das sein ganzes Leben lang verfolgt und er hat sich einfach an das gehalten. Und liebe Geschwister, auch wenn du und ich auf mich selbst schauen, dieser Mann und sein Leben kann uns eine Ermutigung sein. Er war nicht perfekt. Er hat oftmals seinen Mund zu schnell aufgemacht, war impulsiv, aber er hat sich in Jesus vertraut. Und als der Herr mit ihm fertig war, war er ein Stein, konnte andere ermutigen und sagen, wisst ihr was, gebt's nicht auf, macht's weiter. Und ich denke, es ist eine Ermutigung, dass wir einfach beim Herrn bleiben und der Herr wird aus uns auch solch einen festen Stein machen. Das war's dann mit der Präsentation. Ich möchte kurz mit Gottes Hilfe auf das eingehen, was uns der Apostel hier schreibt. Den Inhalt des Briefes, die 2 Gedanken, die er uns gegeben hat, wie man denken soll und wie man sich verhalten soll. Liebe Geschwister, er schreibt in den ersten paar Versen so, Petrus, Apostel Jesu Christi an die Fremdlinge und dann in der Zerstreuung Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien. Und das ist das Wichtige. Die auserwählt sind gemäß der Vorhersehung Gottes des Vaters in der Heiligung des Geistes. Petrus wusste, dass diese Menschen gelitten haben. Stell dir vor, du rufst jemanden an oder schickst jemanden einen Brief und sagst, Bruder, mir geht's so schlecht. Du gehst hin und wisst ihr, was du dir und was ich mir erwarte? Dass du ein Trostwort bekommst. Und das, was Petrus eigentlich macht, ist, er kommt her und sagt, ihr seid Fremdlinge, ihr seid verstoßen. Auch wenn du vielleicht in diesem Land geboren bist, Gott hat einen Samen in dich hineingegeben, du hast ein ganz anderes Denken bekommen. Du kannst nicht mehr mit den Menschen am gleichen Tisch sitzen und die gleichen Witze machen. Du bist ab jetzt ein Fremdling. Und er sagt ihnen, ihr seid auserwählt von Gott in der Vorhersehung. Wenn ich mich nicht täusche, für Vorhersehung, das griechische Wort war Prognosis. Er hat es vorhergesehen. Wenn wir das auch weiter sehen, er steht, wer nach dem Willen Gottes gelitten hat. Das bedeutet so viel wie, sei beruhigt, Bruder, Schwester. Gott hat es gewusst und hat es einfach zugelassen. Das ist die Motivation, mit der er hineingeht und er sagt, so musst du denken. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat. Und er schreibt dann weiter in Vers 6, dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold. Und dann in Vers 8, ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. Er kommt einfach her und sagt den Menschen, eure Hoffnung ist nicht hier unten. Gott hat euch aus dieser Welt herausgeholt und möchte euch reinigen. Gott möchte, dass eure Hoffnung im Himmel ist. Unsere Hoffnung ist die Wiederkunft des Herrn Jesus Christus. Und wir müssen darauf hoffen und vertrauen, liebe Geschwister. Weil so wie es auch hier steht, er sagt hier in Vers 11, für Christus bestimmte Leiden und darauf folgende Herrlichkeit. Nach einem menschlichen Denken macht das absolut gar keinen Sinn. Der Mensch denkt sich, ich komme zu Gott und es geht mir vielleicht gut. Und Petrus sagt, na, es ist ganz anders. Bei Christus war es so, zuerst hat er gelitten und dann ist er in die Herrlichkeit aufgefahren. Wir sehen dieses Gedankengut auch weiters, wenn er dann zum Beispiel schreibt in Kapitel 2, ab Vers 4, da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist. Er sagt ihnen mit anderen Worten, hey Leute, ihr seid zu Jesus gekommen, euer Gott ist jetzt Jesus. Die Welt mochte Jesus nicht, die Welt hat Jesus verworfen, glaubt ihr, die wird euch besser behandeln? Und er sagt, in Vers 5, lasst auch hier euch einfach als lebendige Steine aufbauen. Mit anderen Worten sagt ihnen, lasst es einfach zu, lasst auch ihr euch. Gott möchte euch als Tempel aufbauen, Gott möchte diese Verfolgung benutzen, Gott möchte diese Bedrängnis in eurem Leben, in meinem Leben benutzen, um uns ein heiliges Leben zu geben, um uns anders zu formen. Er sagt hier unten dann, in Vers 9, 2 mit 9, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum. Wisst ihr, was ich verstehe unter königliches Priestertum? Ihr seid Könige und Priester. König ist irgendwie so viel, ihr steht für Gott vor Menschen, König, vor Menschen für Gott und Priester, ihr steht vor Gott für Menschen. Liebe Geschwister, wenn wir uns nicht bearbeiten lassen für den Herrn, wenn wir uns nicht vom Herrn bearbeiten lassen, damit wir Gebete für Ungläubige machen, wer macht es dann? Wenn du und ich uns nicht von Gott brechen lassen, wenn du und ich uns nicht von Gott verändern lassen und für unsere ungläubigen Arbeitskollegen, Familienmitglieder beten, wer macht es dann? Wenn wir Bezug zu Gott haben und es nicht tun, dann wird es niemand tun. Und er sagt, Gott möchte euch zuerst reinigen. Gott möchte Platz in euren Leben machen und dafür bricht er euch, dafür gibt er euch ins Feuer, dafür reinigt er uns und wir sollen es einfach zulassen. Er sagt ihnen einfach, ihr müsst ganz anders denken. Und er sagt dann in Kapitel 1 mit Vers 13, darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi, Vers 14. Als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet. Wisst ihr, was ich hier verstanden habe? Er sagt ihnen zuerst, wie sie denken sollen. Er sagt ihnen zuerst, eure Hoffnung ist nicht hier unten. Und auch wenn Gott es zugelassen hat, oder wie es hier in einer anderen Stelle steht, wer nach dem Willen Gottes leidet, akzeptier es einfach. Und das Zweite, was du tun sollst, pass auf, dass dein Fleisch nicht heraufkommt. Weil das Erste, das der Philipp tut, wenn er leidet, ist jammern, murren. Das Erste, das der Philipp tut, wenn er in diesen Feuerofen hineingestellt wird, ist sagen, Herr, warum ich? Ich diene dir, ich mache das und jenes. Und er sagt ihnen einfach, passt euch nicht den Begierden an, in denen ihr früher dientet. Dieses alte Fleisch sagt, Gott ist schuld. Dieses alte Fleisch, schaut einfach, wie die Ungläubigen leben. Die schauen auf die ganze Situation, Russland, Ukraine und keine Ahnung, was noch passiert und sagen, wo ist Gott? Und er sagt einfach, passt auf, dass wenn ihr in diesen Bedrängnissen steht, dass ihr nicht mit dem Finger oder mit der Faust gegen den Himmel geballt seid und sagt, Gott ist schuld. Sondern im Gegenteil sollen wir so sein. Vers 15. Wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Wisst ihr, liebe Geschwister, das ist der Punkt, den er dann die ganze Zeit den Geschwistern bringt. Seid heilig. Ich weiß nicht, ob ihr das hier gesehen habt, was in Vers 17 hier steht. Er schreibt nämlich so, führt euren Wandel in Furcht, solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhaltet. Wisst ihr, wenn du diesen Vers einem Ungläubigen vorliest, der die Bibel vielleicht nicht so kennt, der würde sagen, ah ja, ja, passt schon, ich weiß schon. Dieser Vers wurde sicher irgendwo bei Mose geoffenbart. Dieser Vers spricht sicher irgendwie über die Zeit, wo Gott sich als Feuer und Donnern am Berg bei Moses geoffenbart hat. Und dann kannst du aufstehen und sagen, nein, es ist noch der gleiche Gott. Er möchte, dass wir noch immer in Liebe ihm gegenüber wandeln und dass wir uns nicht mit dieser Welt eins machen, sondern Fremdlinge sind. Dass wir alle unsere Tage nicht einen Tag in der Woche, nicht fünf, sondern sieben Tage die Woche in Gottes Furcht wandeln. Damit einfach die Menschen sehen, dass wir anders sind. Wisst ihr, das, was er diesen Menschen hier mitgegeben hat, ist, dass sie untereinander heilig sein sollen. Warum? Er schreibt hier, da ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt, durch den Geist zu ungeheuchelter Bruderliebe, so liebt einander beharrlich und aus reinem Herzen. Und so wie Bruder Michi auch vorgelesen hat, aus 2 mit 1, so legt nun ab alle Bosheit, allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle Verleumdungen. Wisst ihr, hier steht nichts von Hurerei, hier steht nichts von Mord und Totschlag. Wenn wir uns ehrlich sind und uns diese Sünden anschauen, dann sind das einfach leider solche Sachen, die unter uns aufkommen. Und die Message, die Botschaft, die ich hier verstanden habe von Petrus ist, Leute, wenn die draußen euch hassen, wenn die draußen euch lästern, wenn die draußen euch sagen, ihr seid nicht normal im Kopf, dass ihr an einen wiederauferstandenen Toten glaubt, wenn die draußen euch verfolgen, dann schaut sie mich, dass ihr drinnen in der Gemeinde ohne dieser Dinge seid. Wenn die Menschen euch draußen nicht leiden können, dann schaut wenigstens, dass ihr im Haus Gottes miteinander ohne Bosheit, ohne Betrug, ohne Heuchelei, Neid und Verleumdungen miteinander leben könnt. Mit anderen Worten, er sagt ihnen, Leute, draußen ist diese Feuerprobe, draußen brennt's, Nero verfolgt uns, schaut einfach, dass ihr zusammenhaltet. Und liebe Geschwister, wisst ihr, ich denke mir, wir leben diese Verfolgungszeiten noch nicht. Aber eins der Dinge, wie wir uns vorbereiten können, ist, dass wir in unserer Mitte schauen, dass wir ohne dieser Dinge sind und zusammenhalten. Er sagt ihnen also, sie sollen ein anderes Denken annehmen. Er sagt ihnen, sie sollen in dieser Verfolgung zusammenhalten. Und dann das Interessante, er gibt hier drei Beispiele, wo sie verfolgt wurden. Einmal in der Gesellschaft, einmal in der Arbeit und einmal in der Familie. Er sagt hier in Kapitel 2 mit 11 so, Geliebte, ich ermahne euch als Gäste und Fremdlinge, enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten. Das ist der gleiche Gedanke wie vorher. Balle deine Faust nicht gegen Gott. Vers 12, und führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleumden, aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tag der Untersuchung. Er sagt hier, habt einen guten Wandel, mit anderen Worten, sei einfach heilig. Du wirst in der Gesellschaft verworfen. Wir dürfen noch rausgehen, wir dürfen noch draußen predigen, wir dürfen noch Bibeln verteilen, vielleicht irgendwann nicht mehr. Irgendwann werden sie vielleicht auch einen Sündenbock suchen. Und Petrus, seine Lösung ist einfach, dass er sagt, Leute, wisst ihr was? Lebt einfach mit einem guten Gewissen. Und dort, wo sie sagen, schaut euch an die Lügner, schaut euch an die und die. Sie werden keine Beweise in der Hand haben. Einfach, wenn wir so leben, wie es der Herr tut, wie es der Herr tat. Die erste Verfolgung, die er ihnen angab, ist die Gesellschaft. Und er sagt ihnen, wisst ihr was? Lebt einfach wie Jesus. Ordnet euch unter. Ärztin, erweist jedermann Achtung, fürchtet Gott. Gott ehrt den König. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, zu dieser Zeit war niemand anders Kaiser als Nero. Und er sagt ihnen, wisst ihr was? Ordnet euch unter. Das Zweite, was wir irgendwie so für uns auslegen können als Schule und Arbeit, weil hier steht in 2 mit 18, ihr Hausknechte, ordnet euch in aller Furcht unter, euren Herrn, nicht nur den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Wisst ihr, was er ihnen als Tipp gibt? Denen, die zur Schule gingen, denen, die zur Arbeit gingen, die vielleicht ausgeschlossen wurden. Und vielleicht kannst du nicht in der Sommersportwoche mitgehen ins Schwimmbad, du bleibst zurück, kannst du mal dreimal raten, über wen die reden werden, wenn du nicht mitgehst. Er sagt ihnen, wenn ihr mit der Schule in die Wintersportwoche fahrt und alle greifen auf die Flasche, du geh nicht dorthin. Sie werden zwar über euch lästern, aber er sagt dann weiter, wenn ihr für Gutes tun leidet und es geduldig ertragt, das ist Gnade bei Gott. Ich weiß, mir gefällt es auch nicht. Ich weiß, es ist nicht angenehm, dass wenn man dann ausgegrenzt ist, weil man leben möchte wie Jesus. Aber der Herr hat gesagt, das ist Gnade bei Gott. So sollen wir leben. Und der Herr möge uns Gnade erweisen. Und wisst ihr, was hier noch wichtig ist? In diesem Kontext bringt das auf und sagt, seid auf jeden Fall nicht so fleischlich, sondern seid wie Jesus. Und er sagt ihnen, was hat Jesus gemacht? Als er geschmäht wurde, hat er nicht zurückgeschmäht. Geschmäht ist so schimpfen. Als zu Jesus gesagt wurde, pass auf, dass du es nicht mehr machst, hat er nicht den Finger zu ihnen gezeigt. Er hat einfach auf Gott vertraut, das sagt ihnen Petrus. Und das ist auch das Gleiche, was er uns mitgibt, dass wir sein sollen wie Jesus in dieser Verfolgung, auch wenn es nicht leicht ist. Der Herr möge uns helfen. Und das Dritte, was er hier an Verfolgung aufgibt, ist die Familie. Er gibt hier... ab Kapitel 3 fängt er an zu sagen, gleicherweise sollen auch die Frauen sich ihren eigenen Männern unterordnen, damit, wenn auch etliche sich weigern, dem Wort zu glauben, sie durch den guten Wandel der Frauen ohne Wort gewonnen werden. Anscheinend ist dem Petrus irgendwie zu Ohren gekommen, dass einige der gläubigen Schwestern von damals noch Männer hatten, die nicht glauben wollen. Und was hat er ihnen gesagt? Er hat gesagt, liebe Schwester, komm nicht nach Hause und fang an zu sagen, heute wurde nur über dich gepredigt. Du hättest unbedingt dabei sein müssen. Warum bist du nicht mitgekommen? Und 2 Tage später, ich habe dir auf WhatsApp ein Zeugnis geschickt. Hast du es dir angehört? Warum hast du es dir nicht angehört? Ich habe dir gesagt, du sollst es anhören. Und sie fängt die ganze Zeit und Petrus sagt ihr, wisst ihr was? Lebt das Wort einfach nur aus. Und wenn es euch daher hin und wieder gibt, dann sag etwas. Und er sagt, wenn sie euren in Furcht keuschen Wandel ansehen, wie ich zu Beginn gesagt habe, er sagt ihnen eigentlich immer nur das Gleiche. Verhaltet euch wie Jesus. In dieser ganzen Bedrängnis, in diesem ganzen Übel, das uns irgendwie zuteil wird, verhaltet euch so wie der Herr. Fangt an, anders zu denken. Niemandem gefällt es. Aber Gott möchte uns durch diese ganzen Bedrängnisse formen. Denn es steht hier zum Beispiel, daher sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, nach dem Willen Gottes leiden. Am Anfang schreibt er ihnen Prognosis, auserwählt, vorhergesehen. Unser Gott und Vater steht über dem Ganzen und Was er ihnen sagen wollte, ist: Vertraut euch und hofft euch ganz in Gott, der weiß, was er tut und der uns einfach nur reinigen möchte, der uns vorbereiten möchte, der uns verwenden möchte. In der Verfolgung sollen wir uns verhalten wie Jesus, untereinander zusammenhalten. Und wisst ihr, was er ihnen am Schluss schreibt? Die haben sich vielleicht erwartet, Pfarrer, der wird uns jetzt sagen: Ihr Armen, ihr tut's mir so leid, ich wünsche euch nur das Beste. Und Petrus kommt her und sagt ihnen am Schluss einfach in Vers 12, am Schluss 5 mit Vers 12, am Schluss steht, dass dies die wahre Gnade Gottes ist, in der er steht. Und liebe Geschwister, wisst ihr, was ich mir gedacht habe? Wie schaut's bei uns aus? Kannst du in der Arbeit, kann ich in der Arbeit mit meinen Arbeitskollegen am gleichen Tisch sitzen und sagen, ich habe überhaupt gar keine Probleme mit denen. Wir verstehen uns so super. Wir können lachen und reden über alles. Die Mittagspause ist immer nur zu kurz. Ja, wirklich? Ich sage nicht, dass wir uns mit unseren Kollegen nicht verstehen, sondern aber wisst ihr, wie es bei mir in der Arbeit ist? Oftmals musste ich einfach gehen oder meine Mittagspause nicht anhalten, weil ich einfach bei diesen dummen Witzen und bei diesen perversen Reden, das sie tun, ich kann dort nicht sitzen. Und er sagt, wisst ihr was? Das ist die wahre Gnade Gottes, in der er steht. Du kannst nicht mehr dort sein. Du bist ein Fremdling in dieser Welt. Ist es bei dir auch so? Oder sitzt du dort und sagst, ich habe überhaupt gar kein Problem? Bist du in der Schule und bist der Klassenkasperl, bist der Vollbeliebte? Oder bist du in der wahren Gnade Gottes und sagst, nein, ich kann nicht mitgehen zum Schwimmbad, ich kann mit euch nicht mitgehen zum Trinken. Ich habe einen Glauben an einen lebendigen Gott. Ich habe einen Glauben an einen Gott, der mich eines Tages hier wegholen wird. Du wirst natürlich ausgelacht, du bist natürlich das Gesprächsthema. Aber was Petrus hier sagt, das ist die wahre Gnade Gottes. Stehst du in dieser wahren Gnade Gottes oder lachst du und jubelst du mit dieser Welt mit? Petrus sagt ihnen, ihr seid Fremdlinge hierinnen. Gott hat einen unvergänglichen Samen in eure Herzen hineingesetzt und aufgrund dieses unvergänglichen Samens müsst ihr zusammenhalten, müsst ihr einander lieben können. Und die Welt muss euch anders anschauen, wenn ihr in dieser echten wahren Gnade drinsteht. Liebe Geschwister, dieser Brief ist vielleicht für uns noch ein wenig eine Vorwarnung, beziehungsweise wie wir uns vorbereiten sollen. Wir stehen noch nicht in diesen Versuchungen, wir stehen noch nicht in dieser Feuerprobe drinnen, wie unsere Geschwister es taten oder hatten. Aber ich glaube, wir tun gut, wenn wir uns vorbereiten, indem wir uns einfach ein anderes Denken aneignen und sagen, ich glaube, dass Gott auch über meinem Leben steht. Ich glaube, dass Gott auch die Hindernisse und die Prüfungen meines Lebens ausnutzt, um mich zu formen. Und das andere, das Heiligsein. Ich glaube, wir tun gut daran. Und ich glaube, dass wir uns vorbereiten können auf die Zeit, die uns bevorsteht, indem wir zusammenhalten und uns an den Herrn annähern. Und der Herr möge uns da in allen helfen. Amen.